Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die dortige Kommunalpolitik und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch wieder als Sprecher für das Team von Großbären Inside durch die heutige Sendung führen. Wir haben den 7. Juli, das erste Halbjahr ist rum. Wir haben inzwischen die 143. Sendung und auch hier haben wir wieder versucht, einige spannende Themen für euch zu finden, zu bearbeiten und vielleicht ist ja manches dabei, was für euch interessant ist. Es war politisch, wäre es eigentlich eine sehr ruhige Woche, soweit in unserer Gemeinde die Politik eigentlich ruhig sein kann. Haben wir aber dann doch keine ruhige Woche gehabt, weil wir hatten eine denkwürdige Sitzung der Gemeindevertretung, die unter Blockade der Verwaltung, des Bürgermeisters trotzdem stattgefunden hat. Die Presseberichterstattung ist jetzt etwas fehlerhaft, aber das ist ja ein durchaus häufiger mal kommt das mal vor, dass einige Informationen vielleicht nicht so sind, wie sie sind. Es wurde in der Presse kolportiert, dass es mitgeteilt wurde, dass dieser Termin kritisch war, deswegen man das absagen wollte. Das stimmt so nicht. Man hat sich ja extra auf diesen Termin geeinigt und das ist eigentlich das Schlimme, wenn man sich auf etwas einigt und das wird dann wieder mal nicht eingehalten. Das ist leider etwas, was wir sehr häufig erleben. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Themen, die wir euch erzählen wollen und erzählen können. Es gibt so ein bisschen Informationen zum Glasfaserausbau in unserer Gemeinde. Es gibt die sogenannten Ausbau der Netzverstärkung. Das sind also diese Freiluftleitungen, die demnächst wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde dann erneuert oder vielleicht sogar neu gebaut werden. Aber es gibt noch so ein paar andere Dinge. Eins kann man sicherlich sagen, wir haben natürlich wieder ein bisschen Feedback bekommen und eins der Feedbacks war sicherlich, oder eigentlich war es ein Wunsch, dass ich über die Fahrzeugübergabe an die Feuerwehr Heinersdorf etwas berichte. Das möchte ich jetzt hier tun. Die Feuerwehr Heinersdorf hat einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen und das wurde mit einem kleinen, was ist das dann? Eine kleine Zusammenkunft, so möchte ich es mal nennen, wurde das begangen, gefeiert, wäre jetzt zu viel. Es gab ein bisschen Getränk, es gab ein bisschen Würstchen, das Auto wurde feierlich übergeben und man hat dann sich darüber gefreut, dass die Feuerwehr Heinersdorf dann auch endlich jetzt ihren alten LT, der fast auseinandergefallen ist, also Volkswagen LT, der fast auseinandergefallen ist, dass man den jetzt endlich ersetzt hat. Interessant ist immer, dass bei der Gelegenheit ja die Politik sich gegenseitig lobt, weil sie es hingekriegt haben und dann auch von allen hofiert wird, dass man Steuergelder für diese Zwecke ausgibt. Was mir dabei immer fehlt, ist eigentlich eine Danksagung an die vielen Steuerzahler. Die machen das nämlich erst möglich. Nicht der Bürgermeister, nicht die Gemeindevertretung, es sind die kleinen Steuerzahler, es ist jeder von euch, liebe Zuhörer, die ihr durch eure Steuern ermöglicht, dass die Gemeindevertretung und auch die Gemeindeverwaltung Anschaffung tätigt, die uns als Gemeinde voranbringen oder, so wie bei der Feuerwehr, die eine Pflichtaufgabe auch überhaupt erst dahin kriegen, dass wir sie erfüllen. Das muss auch gesagt werden, dass sicherlich man dankbar sein muss, dass wir das hinbekommen, weil wir eben finanziell noch gut dastehen. Das wird sich auch bald ändern. Das ist jetzt kein böser Zungenschlag, sondern es ist jetzt schon bekannt, dass die Zahlen in den nächsten Jahren ganz einfach für uns als Gemeinde wesentlich schwieriger werden. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns davon ja nicht ins Boxhorn jagen lassen. Es gibt dann trotzdem viele, viele positive Dinge, die uns in der Gemeinde weiterhelfen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass vieles am Gelde hängt, zum Gelde drängt's. Ich bin angesprochen worden auf die letzte Sendung, den Kasperle- und Gretel-Vergleich. ja, ich bin angesprochen, weil ich einige böse Figuren, die im Kasperletheater ja immer vorkommen, so wie das Krokodil oder die Hexe, nicht erwähnt habe. Ja, nein, wir wollten eher nur die positiven, lustigen Bestandteile eines Kasperletheaters erwähnen. Sicherlich gibt es die anderen auch. Und wer kennt nicht das Krokodil, das immer vom Kasperl auf den Kopf gehauen wird? Aber gut, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein richtiges Kasperletheater. Und da kann man dann allen Figuren auch ihre Funktion geben und sie dann auch ein bisschen spielen lassen. Ich bin weiterhin angesprochen, dass die sogenannten Leitpfosten, die an der Straße stehen, keine Barken sind. Es wird immer von Leitbarken gesprochen im Straßenverkehr, aber richtig heißen die wirklich Leitpfosten. Das möchte ich dann jetzt hier auch gerne ergänzen oder besser berichtigen. Fakt ist ganz einfach, dass sie eben mit, weiß ich nicht, 1 Meter Höhe oder 80 Zentimeter Höhe eben inzwischen nicht mehr so zu sehen sind, weil das Gras eben ja, zu hoch ist und zu hoch wächst. Insgesamt muss man sagen, dass wenn das Gras weg ist, sieht man erst häufig dann auch Verschmutzung, weil es eben dann auch Menschen gibt, die eben ihren Hausmüll oder ihren Baumüll vor allem dann komplett in unserer Gemeinde entsorgen. Gefühlt hätte ich gesagt, es ist weniger geworden, wenn man aber mit dem Ordnungsamt und gerade mit dem Umweltstreife des Landkreises spricht, dann ist es nicht wirklich weniger geworden. Es ist vieles nur versteckter, man reagiert etwas schneller, aber letztlich ist es egal, es ist immer noch eine bodenlose Unverschämtheit, seinen Dreck einfach so in die Umwelt zu kippen, weil auch das zahlen wir übrigens dann als Steuerzahler wieder alle. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber gut, jetzt wünschen wir euch erstmal in jedem Fall viel Spaß bei der Sendung oder man kann es auch so sagen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Netzausbau auch in unserer Region. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben, wir sind in Deutschland gefordert, große Stromtrassen von den Nord- und Ostseeküsten im Endeffekt in den Süden der Republik zu verlagern. Und hier gibt es auch bei uns durchaus einige Pläne, eben die sogenannten Freileitungsvorhaben, auch bei uns A zu erneuern oder B auszubauen. Hierzu gibt es die sogenannte Projektnetzverstärkung Teltow-Fläming. Das heißt, man versucht, insbesondere die Energieversorgung für die Stadt Berlin so zu gestalten, dass eben bei uns sogenannte 87 Vorhaben im Bundesbedarfsplan Gesetz verankert worden sind. Eins davon ist eben das sogenannte Netzverstärkung Teltow-Fläming. Das Ziel ist die Versorgungssicherheit Brandenburgs, aber eben auch Berlins, in Zeiten sich einer ändernden Energielandschaft und bei steigendem Strombedarf durch die Errichtung zusätzlicher Freileitungen im Umland zu erhöhen. Die gesamten Freileitungsvorhaben wird also bei uns in Schönefeld ungefähr starten und geht dann bis Nünsdorf. Das heißt, es zieht dann durch den Norden der Gemeinde Blankenfelde-Marlow, dann durch östlich an Diedersdorf vorbei und hat dann zwischendurch nochmal vor Diedersdorf nördlich davon einen Abzweig Richtung Kleinbären und Heinersdorf, dann wieder in die Stadt Berlin. Es werden circa 25 bis 30 Kilometer Freileitung verlegt. Das heißt, zwischen dem sogenannten Umspannungswerk Trebin wird es ein neues Umspannwerk Standort geben, nämlich westlich von Blankenfelde-Marlow, der dann eigentlich das Umspannwerk, was jetzt noch in Kleinzieten ist, ersetzt. So, was ist das? Naja, man muss sich das so vorstellen, das sind diese großen Leitungen, das sind 380 Kilovolt Leitungen, Freileitungen, die sollen im Endeffekt die bestehenden 220 Kilovolt Freileitungen aus den 70er Jahren ersetzen. Und natürlich will die Planung ursprünglich sich daran orientieren, dass man, wenn möglich, die bestehenden Bestandstrassen nimmt. Aber es ist natürlich auch zu prüfen, wo gegebenenfalls noch weitere Siedlungen entlastet werden, dass die Trassen dann vielleicht etwas unterschiedlich sind. Das soll jetzt bei uns in der Region passieren. Und man muss mal schauen, wo genau das langläuft. Innerhalb Berlins, also ab der Stadtgrenze Berlin-Brandenburgs, wird das dann als Erdkabel in mehreren separaten Leitungsprojekten im Endeffekt unterirdisch weitergeführt. Die Inbetriebnahme ist zurzeit bis 2030 geplant. Die Politik hat jetzt die ersten Informationen dazu bekommen. Es ist eben geplant, dass die Beantragung, die Planungs- und Genehmigungsvorhaben dann im ersten Quartal 2024 stattfinden. Und dann wird man sehen. Die genauen Trassenverlauf, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende, was jeder, der jetzt hier zuhört, sagt, oh nee, so eine Hochspannungsleitung möchte ich nicht bei der Tür haben. Aber der genaue Trassenverlauf, der wird sich erst noch entscheiden. Da gibt es so ein paar Veranstaltungen vorher. Da gibt es auch eine Bürgerinformation. Also gerade aus den Ortsteilen, wenn ihr in Diedersdorf, Kleinbären oder Heinersdorf wohnt, dann ist das zumindest für euch gegebenenfalls interessant, dass ihr dann am 13. Juli soll ab 16 Uhr eine Bürgerveranstaltung sein, hinkommen, angucken, zuhören. Vielleicht ist was Interessantes bei, die wird nämlich sein im Schloss Diedersdorf, also direkt auch in unserer Region, und da kann man dann gucken, ob es da Veränderungen gibt oder ob man überhaupt betroffen ist. Wir werden das jetzt aufmerksam verfolgen und sobald wir da etwas erfahren, werden wir uns natürlich bei euch melden und euch mitteilen, was dabei rausgekommen ist und wenn möglich auch den Trassenverlauf zu beschreiben. Das ist jetzt in Podcast sicherlich nicht ganz so leicht. An der Karte sichtbar ist es sicherlich leichter. Nichtsdestotrotz, ne, wir sind da dran und wir gucken uns das an. Kampf um das Protokoll. Man ist manchmal erstaunt, was einem so, ja, als der Gemeindevertretung auch in dem Konflikt mit dem Bürgermeister dann doch so widerfährt. So hatten wir in den letzten Wochen ganz viele E-Mails und kontroverse Diskussionen rund um ein Protokoll aus dem Jahr 22, nämlich aus dem Juni 2022. Dieses Protokoll ist irgendwann erstellt worden und dann ist es ja so, dass in den Sitzungen wird das aufgezeichnet. Nach der Aufzeichnung wird dieses Protokoll erstellt und wenn das Protokoll dann genehmigt ist, dann ist die Aufzeichnung zu löschen. Sie ist also nur dafür da, um sicherzustellen, dass das Protokoll den richtigen Inhalt wiedergibt. Genauso ist es geschehen. Die Sitzung hat stattgefunden, es ist aufgezeichnet worden und dann ist es so auch genehmigt worden. Dann verging lange Zeit nichts. Ein halbes Jahr später tauchten dann auf einmal Fragen auf, wo eigentlich ein Sperrvermerk geblieben ist. Und dieser Sperrvermerk ist in diesem Protokoll gelaufen. Darum ging es, dass einer der Gemeindevertreter gesagt hat, ich hätte ganz gern Sperrvermerk auf den Verfügungsfonds des Bürgermeisters. Und genau so ist es dann passiert. Und es ist überhaupt keinem aufgefallen, dass das natürlich hieß, dass der Bürgermeister kein Geld aus dem Verfügungsfonds nehmen durfte. Aus dem Verfügungsfonds werden ja mal so eine Kaffeetafel, mal ein Blumenstrauß, vielleicht auch mal einen Kranz genommen. Aber eben auch andere Dinge, die nicht der Kontrolle unterliegen. Nichtsdestotrotz ist eben da Geld rausgenommen worden. Und das ist genau das Problem. Das tauchte dann nämlich auf, dass man sagt, okay, das darf ja nicht sein. Es darf kein Sperrvermerk drauf sein und trotzdem fährt da Geld von dieser Kontostelle. Also wird das jetzt auf einmal, hat es eine gewisse Dimension, weil das wäre dann ein Verstoß der Dienstpflicht, wenn man sich gegen einen Haushaltssperrvermerk dem entgegenarbeitet. Jetzt ist das Interessante gewesen, dass der Bürgermeister dann versucht hat, dieses Protokoll im Nachhinein noch zu verändern. Was ist passiert? Er sagte, ja, das Protokoll ist ein Protokollfehler und ist leider falsch, aber das ist jetzt erst aufgetaucht. Wie gesagt, die Sitzung war vor über einem Jahr. Also gab es jetzt Diskussionen, was machen wir damit? Der Bürgermeister sagte, die Mitarbeiter konnten anhand ihrer Informationen, ihrer Notizen nachvollziehen, dass gewisse Dinge so nicht gesagt sind, wie sie dort protokolliert sind. Fragt man jetzt die Anwesenden, dann sagen dort durchaus einige, nein, das ist alles richtig protokolliert. Und so wurden diese Änderungen vom Bürgermeister, die er da vorgeschlagen hat, um eben einfach nur dieses Wort Verfügungsfonds, sondern er wollte dann ein Wort für Bänke einfach nur drin haben, dann wurde dieses Wort eben nicht geändert. Weil wenn es geändert wäre, dann hätte er eben Geld rausnehmen dürfen. Ist es nicht geändert worden, hätte er das Geld nicht rausnehmen dürfen. Wie gesagt, dann ist man sehr schnell bei Verstoß gegen die Dienstpflicht und ein Disziplinarverfahren wäre dann wahrscheinlich. Interessanterweise hat die Mehrheit der Gemeindevertretung es eben nicht so gesehen, dass dieses Protokoll ein Jahr später dann noch zu ändern ist, weil auch viele der Anwesenden sagten, also ich kann mich gut daran erinnern, es ist genau so protokolliert worden. Und warum sollte eine Protokollantin, die das Tonband abhört, dann wirklich dort wissentlich falsche Angaben reinbringen? Aber gut, im Nachhinein lässt sich das wahrscheinlich eh schwer aufklären. Nichtsdestotrotz ist dann Folgendes passiert. Die Gemeindevertretung hat dann demzufolge diesen Vorschlag des Bürgermeisters zur Änderung des Protokolls abgelehnt, weil man gesagt hat, nee, das Protokoll passt schon so und dann lassen wir das. Und genau dieser Beschluss, den hat jetzt der Bürgermeister beanstandet. Ist diese Beanstandung richtig? Nein, ist sie nicht, aber das spielt inzwischen keine Rolle. Wenn der Bürgermeister der Meinung ist, dass er ungerecht behandelt ist, wenn der Meinung ist, dass seine Rechte irgendwie verletzt worden sind, dann kann er dies beanstanden. Das ist nicht wichtig, was er dafür eine Begründung hat. Letztlich braucht er nur der Meinung sein, dass es beanstandungsfähig ist. Dann ist es beanstandbar. Die Herausforderung ist hier nämlich, dass der Bürgermeister ja durch diese Beanstandung, er ist persönlich betroffen, also Mitwirkungspflicht weiß ich nicht, hätte er da nicht. Und durch genau diese Beanstandung verschafft er sich einen wie auch immer gearteten Vorteil. Das ist schon problematisch, weil wir dann auf einmal in Bereiche sind, die eben auch nicht sein dürfen. Ne? Jeder, der persönlich betroffen ist von irgendwelchen Dingen, darf dort gar nicht mitmachen, teilnehmen. Dafür gibt es ja auch Rechtsnormen, um eben ganz einfach vorbeugend gegen Korruption, Absprachen und dergleichen mehr im Endeffekt zu machen. Deswegen macht man sowas. Deswegen ist es schon fraglich, ob er das überhaupt hätte beanstanden dürfen. Spielt keine Rolle. Er hat es beanstandet. Demzufolge wird es eine weitere Abstimmung über dieses Protokoll geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Meinung der anwesenden Gemeindevertreter, die damals auch alle dabei waren, am 30.06.2022, dass sich das wirklich so ändert. Und dann geht diese Beanstandung, wahrscheinlich dann beim zweiten Mal auch, dann zur Kommunalaufsicht. Nichtsdestotrotz hat die Beanstandung keine wirkliche aufschiebende Wirkung. Das Protokoll ist ja da und demzufolge kann es eben auch, ja, wie auch immer genutzt werden. Naja, was will man mit einem ein Jahr alten Protokoll noch großartig machen? Das ist dann, naja, schwer vorstellbar. Interessant sind, wie gesagt, mit welcher Inbrunst man da versucht, einen vermeintlichen Fehler wieder gut zu machen. Als jemand, der beim 30.06. anwesend war, kann ich nur sagen, ich habe das genau so in Erinnerung, wie es protokolliert wurde. Aber nach einem Jahr kann sich einer, es ist ja dann erstaunlich, dass ich wirklich Mitarbeiterverwaltung hinstellen und sagen, sie haben eigene Notizen gemacht und sie würden sogar dies an Eidesstatt erklären. Gut, ich glaube auch mancher Gemeindevertreter würde das wahrscheinlich auch machen können im Umkehrschluss. Interessant ist, dass es natürlich, wenn ich etwas an Eidesstatt erkläre und es ist nicht so, dann wäre das für die Mitarbeiter, hätte das arbeitsrechtliche Folgen. Ne? Das wäre also fristloser Kündigungsgrund, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gut, warten wir mal ab, wie sich die Sache weiterentwickelt. Im Endeffekt ist dann irgendwann die Kommunalaufsicht dran und muss da eine Entscheidung treffen. Und deswegen warten wir es mal ab. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren überhaupt irgendetwas in der Art und Weise mal hatten, dass das Protokoll bezweifelt wurde, dass ja eigentlich die Fähigkeit der eigentlichen Verwaltungsmitarbeiter bezweifelt wird, das Protokoll richtig erstellt zu haben. Okay, ja, das muss der Bürgermeister dann sicherlich mit seinen Mitarbeitern abmachen, wenn er denen dann nicht vertraut. Gleichwohl, man lernt ja hier nie aus in der Gemeinde und es ist dann wieder etwas, wo man dazulernt, dass man sagt, gut, guck einer an, also man versucht auch noch ein Jahr später lang dann irgendwie, ja, eine Veränderung zu erzielen. Verfügungsfonds, die zweite. Im Nachgang der letzten Gemeindevertretersitzung gab es dann nochmal dann zwei, drei Nachfragen, dass man vielleicht einige Sachen nochmal näher erläutern muss. Die Gemeindevertretung hat in dem neuen Haushalt 2023 einen sogenannten Sperrvermerk, auch hier wieder, auf den sogenannten Verfügungsfonds oder Bürgermeisterfonds gelegt. Was ist das? Naja, der Bürgermeister hat zur freien Verfügung Geld, was er zum Wohle der Gemeinde ausgeben kann. Das heißt, das sind dann mal Blumensträuße, mal eine Essenseinladung mit vielleicht unseren Partnergemeinden, wie auch immer. Also gibt es verschiedene Töpfe, die er da anzapfen kann. Und der eine ist eben der Verfügungsfonds des Bürgermeisters. Dieser ist durch die Mehrheit der Gemeindevertretung erstmal gesperrt worden. Das führte hat man richtig gesehen, zum Ärger bei der Verwaltung, die da überhaupt kein Verständnis für hatte. Und man denkt immer, ja, aber die kriegen doch mit, was hier teilweise passiert. Einer der Gründe, die dazu führten, zumindest bei der Mehrheit der Gemeindevertretung, glaube ich, ist sicherlich, dass das etwas ist, was so, das mit zweierlei Maß gemessen wird. Alles, was die Gemeindevertretung für wichtig hält und wichtige Aktionen hält, wurde immer damit begründet, dass da ja kein Geld da ist und das geht nicht. Selbst Kleinigkeiten funktionierten nicht und wenn dann der Bürgermeister etwas wollte, dann auf einmal ging es. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Die Rechtsgrundlage, kein Haushalt, keine Übertragungsmittel, muss immer gelten, egal was und wer da drauf zugreifen möchte. Es muss nur gerecht zugehen und das ging es nicht. Und der Bürgermeisterfonds ist genau ein Einfallstor, wo man schon sagt, der Bürgermeister könnte das eher positiv sehen, dass er auf einmal an dieses Geld nicht mehr rankommt, weil das macht die Gemeindevertretung ja nicht, um ihn zu ärgern, sondern sie macht es, weil sie unzufrieden ist mit der transparenten Vergabe von diesen Mitteln. Weil ein Punkt kam nämlich raus, dass aus diesen Mitteln auch Privatpersonen und deren Aktionen bezuschusst wurden. Und das ist etwas, wo man aufpassen muss, weil da ist ein schmaler Grat zwischen einer guten bürgerschaftlichen Engagement, was man fördern muss, und Korruption. Das ist ein schmaler Grat und da sollte man, jeder ist darum bemüht sein, es so transparent wie möglich zu gestalten. Wenn es transparent ist, kann auch hinterher keiner kommen und kann sagen, ihr habt da irgendwie Schindluder getrieben mit Geld. Es muss einfach eben transparent bleiben und transparent sein. Und weil viele Gemeindevertreter der Meinung waren, dass es nicht so transparent war, der Umgang mit den Verfügungsmitteln, ist da jetzt ein Sperrvermerk drauf. Dieser Sperrvermerk ist dann wieder mit einfacher Mehrheit zu lösen und man muss mal schauen, wann das dann passiert. Aber man will eben dann auch mal Gründe hören. Gute Gründe. Warum geben wir das Geld eigentlich aus? Für wen und warum? Weil das war bis dato nicht mehr. Insgesamt ist die Kommunikation sicherlich immer ausbaubar, denn Fragen und Abwehrhandlungen passieren immer nur dann, wenn man keine Information bekommt. Auch auf mehrmaliges Nachfragen nicht. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn dann irgendwann dann man eben auch sagt, nee, jetzt machen wir da mal eine Sperre drauf und dann schauen wir, wie wir die Sperre wieder lösen können, wenn dann eine Information fließt. Oder mehrere am besten. Und wir hatten in dieser Woche eine Sitzung der Gemeindevertretung. Diese Sitzung war dahingehend außergewöhnlich, dass die Art nur zu einem speziellen Thema war. Es gab also keine wirklichen Beschlussvorlagen, sondern es sollte eigentlich nur ein Austausch, eine Beratung und eine Diskussion stattfinden. Und zwar sollte es gehen grundsätzlich um den alten Bahnhof und nur um diesen. Die Gemeinde hat den alten Bahnhof mal vor Jahren gekauft, es gab erste Pläne, wie man ihn weiterentwickeln konnte, aber irgendwie ist da nichts mehr passiert. Dann hat man immer wieder mal nachgefragt, können wir nicht mal uns darüber austauschen, was machen wir jetzt mit dem Ding? Und da hat man immer nicht reagiert. Und irgendwann hat dann sich mehrere Gemeindevertreter ein Herz gefasst und haben einen gemeinsamen Antrag gestellt, dass wir dazu bitte eine Sitzung der Gemeindevertretung machen und wir bitte alle Informationen bekommen. So. Dann hat das geklappt, man hat sich auf einen gemeinsamen Termin mit der Verwaltung geeinigt, da wurde noch geguckt, wer kann wann passt das, und es wurde gesagt, ja klar, das kriegen wir hin. Aber dann war die Sitzung, 4 Stunden vorher sagte die komplette Verwaltungsspitze ab. Unsere Bauverwaltung, die eigentlich da schwerpunktmäßig dabei sein sollte, besteht aus 11 Personen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist die größte Einzelfachbereich, und es ist schon erstaunlich, dass auf einmal keiner dieser 11 Personen Zeit hatte, um zumindest einfache Fragen zu beantworten. Um nichts anderes ging es. Natürlich waren die Unterlagen wieder nicht vollständig und sie waren natürlich auch wieder zu spät. Das kam noch dazu. Es gab dann auch eine Idee, wie im Endeffekt es saniert werden sollte und was man alles machen könnte und was das auch kostet. Das ist schon, da sind Summen im Raum gestanden, die jetzt nicht so, ich sage mal, die einfach zu einer einzelnen Summe gehört auch die Erklärung, was das genau ist und was da genau dazugehört. Wenn man sich die Summen ansieht, dann haben die sich jetzt in den 3 Jahren jetzt irgendwie mehr als verdoppelt. Und da muss man dann schon mal nachfragen, wie kann das eigentlich sein? Unser Bahnhof ist 1841 errichtet. Er gilt als einer der ältesten Bahnhofsgebäude Brandenburgs. Er ist deswegen auch besonders, weil er ein sogenanntes Fürstzimmer, ein Kaiserzimmer hat. Das ist immer dann, wenn der Kaiser damals auf die Bahn wartete, dann hatte er in manchen Räumlichkeiten, manchen Bahnhofsgebäuden irgendein eigentliches Zimmer, wo nur er warten durfte und nur warten sollte. Entschuldigung. Es gab eben nur dieses eine. Bei uns in der Region gab es mehrere, und da ist es dann umso schlimmer, dass man sich irgendwie in Frage stellt, was man damit macht. Es gab Stimmen von Seiten der Verwaltung, dass sie das Gebäude unbedingt verkaufen wollen. Es gehört uns schon, und was erschreckend ist, wir haben seit über 2 Jahren eine Baugenehmigung. Das heißt, wir hätten schon ohne weiteres anfangen können, und wir hätten natürlich auch, das ist dann die Frage, was wollen wir denn da reinmachen? Was soll denn da konzeptionell passieren? Und da hätte man sich an das Konzept, was schon mal war, das hatte damals der Treuhänder, die IPG, gefertigt und hat dort gesagt, es könnten dort mehrere Firmen rein. Man hat die Räumlichkeiten so aufgeteilt, dass sie verschiedene Zugänge hätten, und es hätte eine wirklich gute Nutzung ergeben. Es hätte damals auch schon Räumlichkeiten für Vereine und für kulturelle Aktionen gegeben. Also das war alles schon mal geplant. Das Konzept war, ich meine mich zu erinnern, 15, 20 Seiten stark, mit ein bisschen auch Bilder, wie es hätte aussehen können. Das war eigentlich ganz spannend. Aber wie gesagt, das ist dann still und heimlich in der Schublade verschwunden, genau wie der Bauantrag still und heimlich in der Schublade verschwunden ist. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir es mal wissen. Und jetzt gab es dann eben auch Fragen, wie ist das genau, was kann man da genau machen, gibt es Einschränkungen etc. und dergleichen mehr. Und wenn keiner da ist, konnte man diese Fragen nicht stellen. Natürlich haben einige Gemeindevertreter vorher auch gesagt, okay, komm, seid mir nicht böse, wenn da die Verwaltung nicht da ist, dann brauche ich gar nicht kommen, weil es kann keine sachgerechte Diskussion stattfinden, ohne zumindest jemand, der uns fachliche Fragen beantworten kann. Und demzufolge war die Gemeindevertretung, sie war beschlussfähig, ja, es waren aber nur 10 von 18, wobei wir immer sagen müssen, 2 fehlen immer, also von 16 oder so, eigentlich nur anwesend. Erschreckend war eben auch, dass der Bürgermeister auch nicht anwesend war. Gut, das ist jetzt etwas, was er dann mit sich ausmachen muss. Es gibt ja eine Anwesenheitspflicht. zumindest ja, dem Gesetzestext nach. Aber okay, auch das ist jetzt, überrascht uns dann nicht wirklich. Wie gesagt, es gab ein bisschen Diskussionen auch darüber, dass doch immer gesprochen wird, dass die Verwaltung unbedingt Platz braucht. Das hören wir jetzt schon eine Weile, allerdings ohne, dass etwas passiert. Und da kann man sich jetzt auch nicht hinter rausreden, ja, wir hatten ja keinen Haushalt, ja, aber wir sprechen seit 2 Jahren drüber, seit 3 Jahren haben wir Dinge eingestellt, die sind umsetzbar und die hätte man umsetzen können. So soll zum Beispiel das Standesamtzimmer, was jetzt im Hauptgebäude ist, in die alte Molkerei wandern, und um dort Platz für weitere Büros zu schaffen. Aber es ist eben nichts passiert. Und das ist dann immer wieder erstaunlich, wenn man einerseits einmal zählt, ja, wir haben hier Platzbedarf, wir müssen. Und wenn man es dann anguckt, stellt man fest, nee, ist es nicht. Im Endeffekt haben wir ein bisschen darüber diskutiert, was geht. Die Fragen sind aufgelistet worden. Jeder ist nochmal gebeten worden, sich weitere Fragen, wenn ihm dann welche kommen, sich nochmal zu melden. Und dann konnte man die Sitzung allerdings ohne wirkliches Ergebnis auch schon wieder schließen. Danach haben wir noch weitere Dinge besprochen. Die hat dann die Presse sprach von irgendwie, dass wir nach 30 Minuten fertig waren. Nee, wir waren schon über eine Stunde zusammen, weil wir danach ja auch noch Dinge besprochen haben, im nicht öffentlichen Teil, aber das ist dann eben auch okay, den Medien geschenkt, die das eben auch nicht mitkriegen. Es ist umso ärgerlicher, wenn man sich überlegt, dass jeder von der Arbeit dahin hetzt, um dann dazu ist, man mag jetzt sagen, das ist vielleicht Einzelschicksal, aber was denn die sein können, dass hier über 12 Leute auf einmal sagen, ich kann nicht, weil es hätte ja nur gereicht, wenn da jemand gewesen wäre, der auch schon die Fragen hätte aufgenommen und der vielleicht, wenn er ein bisschen vom Baurecht Ahnung hätte, wäre ja schon toll gewesen, dass er sagt, ja, das geht oder das geht eben nicht. Das hätte uns schon gereicht. Ich persönlich bin für den Ausbau des Bahnhofs. Es ist ein schönes Gebäude. Es ist groß. Im Verhältnis zum Beamtenwohnhaus ist es um ein Vielfaches größer und demzufolge auch besser nutzbar. Das Beamtenwohnhaus, sagt das Wort schon, ist ein Wohnhaus und demzufolge sollte es dann, wenn, dann auch so genutzt werden. Aber auch da ja, fehlten ja im Endeffekt Konzepte oder Finanzierungsvorschläge. Die Konzepte und Finanzierungsvorschläge wären beim Bahnhof ja schon da gewesen, aber es ist da dann, wie gesagt, in der Schublade verschwunden und wurde dann nicht mehr betrachtet. Gut, das war die Gemeindevertretersitzung, die dann sicherlich für viele unzufrieden endete, weil wir nicht wirklich weitergekommen sind und man schon sagen muss, das ist schon ein neuer Tiefpunkt, möchte ich nicht sagen. Wir erleben hier ja einen Tiefpunkt nach dem anderen und man muss natürlich sagen, das ist schon dann auch eine Art des Umgangs, ja, damit muss man wahrscheinlich umgehen oder mit leben, aber schön ist es jedenfalls nicht. Aber gut, das ist so gewollt. Man hatte den Eindruck, dass es eher ist, als ob jemand da bockig war und sich in die Ecke gesetzt hat und gesagt, nee, dann spiele ich nicht mit und auch keiner meiner Mitarbeiter spielt mit. Und dann wird eben die Gemeindevertretung in ihrer Gesamtheit blockiert. Wie so häufig ist das dann leider so und es geht eben nichts voran. Glasfaserausbau in unserer Gemeinde schwächelt etwas. Viele unserer Zuhörer haben ja mitbekommen, dass in der Gemeinde Glasfaser gelegt wird. Da sind dann Straßen aufgerissen worden und einige Netze gelegt, das sind dann teilweise auch mit Fördermitteln und wir haben ja in der Gemeinde Großbeeren 2 zurzeit Ausbauschwerpunkte. Das eine ist eben in Großbeeren und Heinersdorf und das andere ist in Dietersdorf. Das sind 2 unterschiedliche Ausbaustufen. In Großbeeren, Heinersdorf, ich glaube Birkenhain ist auch noch betroffen, ist der Ausbau mit Fördermitteln über die Stadtwerke Schwedt gesteuert und dort werden eben nur die Haushalte angeschlossen, die bis dato eben unter einer gewissen Bandbreite waren. Diese kriegen eben Glasfaser. Das ist im Ortsteil Dietersdorf anders. Hier haben wir uns relativ schnell darum gekümmert, dass wir eben einen Ausbau bekommen, das Ausbauunternehmen, was Dietersdorf angeschlossen hat, selber trägt. Das ist ja in Dietersdorf DNS-Net. Und dann haben wir dafür geworben und es haben sich ja relativ viele Anwohner und Haushalte dazu entschlossen, Glasfaser zu implementieren oder zu übernehmen. Damit war der Ausbau in dem Augenblick kostenfrei. Dass, wenn man jetzt es ordert, müsste man dafür bezahlen. Aber damals war es eben kostenfrei. Und auch da ging dann die Frage los, weil durchaus mal hier und da die Nachbarn uns ansprechen: Du, ich habe noch kein Glasfaser, aber es liegt in der Straße, das weiß ich. Bei einigen liegt es auch schon im Haus, aber es ist noch nicht angeschlossen. Für Diedersdorf habe ich eine Nachricht bekommen, nachdem ich dann auch die Stadtwerke Schwedt angesprochen hatte für Großbeeren und anderen Ortsteile, aber eben aus Diedersdorf habe ich zumindest die Nachricht bekommen, dass zurzeit 67% der möglichen Anschlüsse fertig sind, also 2/3. Das sind hier 252 aktive Kunden. Zurzeit warten noch knapp 59 auf ihre Aktivierung. Also da wird es dann demnächst noch weitergehen. Und wenn das Projekt fertig ist, wird es an die Gemeinde übergeben. So ist wohl der Plan. Jetzt muss man mal abwarten, wann die letzten Reste, will ich nicht sagen, aber zumindest die letzten Ausbaupunkte fertig sind. Dann wird Diedersdorf wahrscheinlich schneller fertig sein als der Teilglasfaserausbau in Großbeeren. Da habe ich bis dato noch keine Nachricht erhalten. Die E-Mail ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen alt. Einige reagieren und einige eben leider nicht. Aber wir bleiben dran und werden mal horchen. Und sobald wir eine Nachricht haben, wie es sich in Großbeeren, Birkenhain, Heinersdorf, Birkholz verhält, Kleinbeeren ist, glaube ich, gar nicht betroffen, wird sich zeigen. Dann werden wir uns melden. Veranstaltungshinweise. Ihr wisst ja, wir sind immer um tolle Aktionen bemüht. Und eine Aktion, auf die ich hier hinweisen möchte, findet am Samstag, den 22. Juli um 15 Uhr statt. Das ist der Treffpunkt am Gedenkturm, nämlich Großbeeren zu Fuß erleben, Vergangenheit und Zukunft. Großbeeren erstmals als Großen Bern im Jahr 1271 urkundlich erwähnt, hat eine bewegte Historie. Konstanze Krause, die langjährige Mitglied der Geschichtswerkstatt, führt während eines ca. 2-stündigen historischen Spaziergangs zu den Denkmälern und Bauwerken. Und dann wird man auch darüber sprechen, wie die Zukunft von Großbeeren aussieht. Dazu wird es Einblicke und die Gelegenheit zu Gesprächen geben. Und das ist eben ein Veranstaltungshinweis. Man wünscht hier sicherlich auch eine vorherige Anmeldung, gerne per E-Mail unter info@wir-für-großbeeren.de. Wenn Sie vorher Fragen haben, können Sie es bereits schon kundtun. Darüber hinaus wird es eine ähnliche Veranstaltung allerdings dann erst am 7. Oktober um 15 Uhr in Heinersdorf geben. Und wir werden am 16. Dezember 2023 im Dorfgemeinschaftshaus in Diedersdorf Adventsgeschichten aus Diedersdorf und Großbeeren im Dorfgemeinschaftshaus Diedersdorf vortragen, über Sagen und historische Geschichten rund um unsere liebliche Gemeinde. So viel vielleicht als Veranstaltungshinweis. Wie gesagt, kommt gern vorbei. 22. Juli ist ja die nächste jetzt, 15 Uhr am Gedenkturm. Anmeldung ganz gern vorher erbeten. Wie immer einfach notfalls auch mir so schicken. Wir leiten das dann weiter. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann heißt Großbeeren Insight. Wenn ihr also Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen, gerne persönlich, gerne natürlich auch. Bis auf Brieftaube geht fast alles, aber per Mail unter info@großbeereninsight.de. Jetzt genießt die Zeit, bleibt gesund, habt Spaß. Es grüßt euch für das Team von Großbeeren Insight, hier der Sprecher, ganz herzlichst, euer Dirk Steinhausen.